Etty Kompakt. Was wirklich wirkt im Unterricht. Der Podcast zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Miada.
Über 800 Meta-Analysen hat er 2008 zu einer einzigartigen Studie zusammengefasst. Der neuseeländische Pädagoge John Hattie, dessen Buch Visible Learning Standard setzt in der Debatte über die Wirkung von Schule und die Frage, was die Wissenschaft tatsächlich über das Lernen weiß. Der Augsburger Schulpädagogikprofessor Klaus Zierer hat Visible Learning nicht nur ins Deutsche übersetzt, er interpretierte es auch für das deutsche Schulsystem. Dieses Frühjahr ist Hattie's Visible Learning 2.0 erschienen. Die Gelegenheit für Brandenburgs Bildungsministerium und das neue Landesinstitut für Schule- und Lehrkräftebildung LIBRA, Klaus Zierer um ein Best-of zu bitten. Hattie Kompakt. Was wirklich wirkt im Unterricht? 9 Kapitel über die wichtigsten Faktoren für gelingenden Unterricht. Mein Name ist Jan-Martin Viada. Ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft. Und dies ist der Podcast zu Kapitel 4. Teamspieler statt Einzelkämpfer, Schule. Hallo, Herr Zierer.
Hallo, Herr Piada.
Ich würde gerne diesmal mit einem Faktor starten, der schon sehr technisch klingt, unter dem man sich vielleicht zunächst gar nicht so viel vorstellen kann, der aber zentrale Bedeutung hat in der Schule. Kollektive Wirksamkeitserwartung. Was ist das denn, Herr Zierer?
Der Faktor ist ja hochspannend, weil er nämlich in der ersten Auflage von Visible Learning nicht enthalten war. Das heißt, man hat erst in den letzten Jahren entdeckt, was besonders wirksam ist. Kollektive Wirksamkeitserwartung hat sogar den höchsten Effekt über alle Faktoren hinweg. Also es ist durchaus ein sehr zentraler Faktor. Und im Kern meint dieser Faktor, dass sich ein Kollegium gemeinsam auf die Reise macht und überlegt, was bedeutet für uns gute Schule? Und vielleicht noch wichtiger, was bedeutet für uns guter Unterricht? Ich habe in meiner Zeit als Schulpädagogikprofessor schon zig Schulen besucht und habe immer wieder dort die Frage gestellt, ja, was ist denn eure gemeinsame Idee von gutem Unterricht? Und Sie werden es nicht glauben, die Frage wird häufig gar nicht beantwortet oder kann nicht beantwortet werden können, weil häufig nur die einzelne Lehrperson für sich klar macht, was guter Unterricht ist. Aber dieser Austausch im Kollegium, dieses gemeinsame Ringen für die beste Lösung an dieser Schule, häufig gar nicht stattfindet. Und kollektive Wirksamkeitserwartung ist im Kern genau das, dass sich ein Kollegium überlegt, was bedeutet für uns gute Schule, guter Unterricht und auch das Vertrauen im Kollegium, dass wir gemeinsam diese Herausforderungen, die an unserer Schule existieren, letztendlich bewältigen können. Das fasst so dieser Gedanke kollektive Wirksamkeitserwartung zusammen.
Also man könnte etwas kürzer sagen, das ist der Spirit in einem Kollegium.
Sehr treffend, so kann man es vielleicht auf den Punkt bringen, ganz genau.
Wie schafft man denn so einen Spirit oder wie schafft man so eine kollektive Wirksamkeitserwartung? Ich glaube, die Schulleitung spielt eine ganz wichtige Rolle und das ist ein weiterer Faktor, den wir in diesem Kapitel betrachten. Die Rolle der Schulleitung, das sagt sich auch immer sehr leicht. Auf den Schulleiter, auf die Schulleiterin kommt es an, aber es stimmt, oder?
Man muss das auch wieder ganz differenziert sehen, weil die Effektstärke der Schulleitung ist gar nicht mal so hoch, weil wir aus der empirischen Forschung wissen, dass die erfolgreiche Schulleitung ja nicht wirkt, allein dadurch, dass sie im Amt des Schulleiters oder der Schulleiterin ist, sondern sie muss dieses Amt füllen. Sie braucht bestimmte Kompetenzen und sie braucht auch bestimmte Haltungen. Wir unterscheiden in der Forschung ja gern zwei zentrale Rollenverständnisse von Schulleitungen, der sogenannte transformationale Schulleitung, der es vor allem darum geht, dass sich Lehrkräfte in der Schule wohlfühlen und auf der anderen Seite die sogenannte instruktionale Schulleitung, die möchte, dass jede Lehrperson an ihre Leistungsgrenzen kommt. Und man merkt schon den Widerspruch, die Spannung dazwischen, Wohlfühlen auf der einen Seite, Leistungsgrenzen auf der anderen Seite, das passt irgendwie nicht zusammen. Und in der Folge wissen wir, dass die transformationale Schulleitung einen geringen Effekt hat. Also wer nur auf das Wohlfühlen in der Schule schaut, der wird nicht recht weit kommen. Wohingegen eine instruktionale Schulleitung, wer die Lehrperson an die Leistungsgrenzen bringt, eine hohe Wirksamkeit. Das Entscheidende nun ist, beide Positionen muss man zusammenbringen. Das sind die wirksamsten Schulleitungen, die also transformational und instruktional denken. weil sie es letztendlich dann auch schaffen, so etwas wie kollektive Wirksamkeit zu erzeugen, weil sie nicht nur den Raum schaffen für Geborgenheit, für Wohlfühlen, für positive Fehlerkultur, auch auf Seiten von Lehrpersonen, sondern gleichzeitig es auch schaffen, diesen Diskurs anzustoßen, dass sich jede Lehrperson hinterfragt, dass man gemeinsam an den Unterricht herangeht, dass man überlegt, wie schaut denn bei uns eigentlich guter Unterricht aus, dass man also ringt nach einer gemeinsamen Vision. Und das sind die wirksamen Schulleitungen, die also nicht qua Amt wirksam sind, sondern sie müssen ein Verständnis davon entwickeln, wie ich meine Schule leite, damit dann so ein Faktor wie kollektive Wirksamkeit auch auftreten kann.
Umso besorgniserregender, dass es an vielen Schulleitungen fehlt, dass nicht alle Schulleitungen in Deutschland besetzt werden können. An der Stelle auch natürlich eine Aufgabe für die Schulpolitik, da an der Stelle auch Schulleitungen attraktiv zu machen. Umgekehrt, Lehrpersonen, die nicht Schulleitung sind, können die sich jetzt zurücklehnen und sagen, naja, hängt ja an der Schulleitung, die soll uns mal hier ordentlich motivieren oder andersrum, konstruktiv gefragt, was für eine Verantwortung habe ich denn als einfache Lehrerin, als einfacher Lehrer für die kollektive Wirksamkeitserwartung und den Spirit an einer Schule?
Ganz entscheidend, und ich glaube, dieser Begriff der Kollektiven, und ich betone jetzt das Kollektive, macht es ja recht schon deutlich, dass es um das Miteinander geht. Es gibt übrigens auch im Datensatz von Visible Learning den Faktor die individuelle Wirksamkeitserwartung des einzelnen Lehrers, der einzelnen Lehrerin, die gerade mal bei 0,2 ungefähr in der Feldstärke ist, also relativ gering. Das heißt mit anderen Worten, ich kann, und vielleicht bin ich sogar als einzelner Lehrer, glauben, ein hervorragender Lehrer zu sein. Ich werde aber in meine Wirksamkeit deutlich erhöhen, wenn es mir gelingt, ins Kollegium hineinzuwirken, auch ich den Austausch suche, auch in die Kooperation gehe, weil das meine Wirksamkeit noch weiter steigt. Das heißt, wenn ich als Lehrperson diesen Idealismus habe, einen großen Einfluss auf meine Schülerinnen und Schüler zu leisten, dann ist es sogar meine Pflicht, mich ins Kollegium einzubringen, meine Expertise reinzuspielen, weil letztendlich ich wiederum davon profitieren kann.
Ein Faktor, der eigentlich klar ist, dass es wichtig ist, ist die finanzielle Ausstattung. Können wir da irgendwas lernen von diesem Faktor? Ist ja irgendwo erstmal logisch, dass eine Schule, die besser ausgestattet ist, auch die Schule ist, an der mehr Lernen miteinander möglich ist. Oder ist das mehr als trivial?
Ich würde mal sagen, so stimmt es so mal aus empirischer Sicht gar nicht, weil es würde im Umkehrschluss bedeuten, je mehr Geld der Schule hat, desto wirksamer ist der Unterricht. Aus der Forschung wissen wir aber, dass es gar nicht so sehr auf das Geld ankommt, wie viel die Schule bekommt, sondern vor allem, wofür dieses Geld letztendlich ausgegeben wird. Und ich glaube, in dem Punkt kann die aktuelle Debatte in der Tat viel reflektieren, viel überlegen. Wenn ich mir an den Digitalpakt denke, der ja durchaus für Debatten immer wieder führt, in der ersten Auflage schon und jetzt in der Folgeauflage auch. Hier macht man auch gerne den Fehler, dass man nur darüber spricht, wie viel Geld geht in die Schulen hinein. Und man vergisst dabei, aber wichtig ist auch zu fragen, ja, wofür wird das Geld ausgegeben? Was wir an der Stelle bitte nicht weiter tun sollten, wäre nur das Geld für die Technik auszugeben und uns nicht zu überlegen, wie wir diese Technik sinnvoll in den Unterricht integrieren. Und dafür braucht es Kapazitäten auf Seiten der Lehrpersonen. Wir brauchen mehr technischen Support vor den Schulen. Und wir brauchen auch Lehrerfortbildungen, damit Lehrpersonen wissen, wo sind die Möglichkeiten und wo sind die Grenzen dieser Technik. Sodass man dem Beispiel recht schön deutlich machen kann, Geld alleine ist es nicht. Es kommt immer darauf an, wofür ich dieses Geld letztendlich einsetze.
Und dann sollten wir vielleicht über das Stichwort Ferien noch sprechen. Das ist etwas, was natürlich für Schule ganz zentral ist, vor allem für Schülerinnen und Schüler natürlich. Aber auch es gibt viele Lehrkräfte, die sagen, naja, wir brauchen natürlich die Ferien und manchmal sollten die Ferien vielleicht auch länger sein. Die haben gar nicht gereicht, damit meine Schülerinnen und Schüler sich erholen können. Der Faktor Dauer der Sommerferien, den haben Sie sich genauer angeschaut oder der ist bei Visible Learning spielt er eine Rolle. Was sagt denn der aus?
Die Dauer der Sommerferien ist ein total spannender Faktor, weil wir letztendlich auch in Deutschland immer wieder darüber diskutieren. Ich kann mich noch gut erinnern, als Visible Learning 1 erschienen ist, hat damals ein Bundestagsabgeordneter in Folge der Hetti-Studie gefordert, die Dauer der Sommerferien zu verkürzen. Weil je länger die Sommerferien sind, desto größer ist sozusagen der negative Effekt auf die Lernleistung. Das heißt, die Lernleistung nimmt aufgrund der Sommerferien letztendlich ab. Und gerade in diesem Jahr hatten auch wieder die Debatte, die einen sagten, die brauchen mehr, weil sie müssen sich holen, die anderen sagten, sie brauchen weniger, die Kinder, weil sie müssen noch schneller wieder in den Unterricht hineinkommen. Ich glaube, man muss bei den Sommerferien auch differenziert schauen. Natürlich werden Schülerinnen und Schüler über die Ferien was vergessen, ist ganz klar. Schülerinnen und Schüler vergessen sogar übers Wochenende etwas, deswegen kommt aber auch keiner auf die Idee, den Samstag oder Sonntag jetzt wieder zum Schultag machen, sondern vergessen ist Teil von Lernen. Jetzt geht es darum, wie kann ich dieses Vergessen ein Stück weit reduzieren. Und bei den Sommerferien muss man, glaube ich, zunächst auch mal noch anerkennen, dass diese Zeit in den Ferien durchaus auch andere Motive hat. Es geht ja nicht nur ums Lernen, es geht auch um Freunde, es geht um Hobbys, es geht auch vielleicht einmal um kulturell mal ganz was anderes zu machen. Auch das ist Bildungszeit und die müssen wir den Jugendlichen auch geben. Nichtsdestotrotz kann man auch hier unterstützen, dass ich die negativen Effekte der Sommerferien reduziere, indem ich beispielsweise den Lernenden klar mache von Anfang an und auch dann in Familien, dass man vielleicht die letzte oder die letzten 2 Wochen der Ferien schon mal wieder beginnt zu wiederholen, sich mal Sachen wieder anzuschauen, Vokabeln vielleicht auch nochmal wieder durchzugehen, sodass ich, und das ist ein schöner Begriff, einen Flying Start, also einen fliegenden Start im neuen Schuljahr hinlegen kann, weil ich kognitiv schon so vorbereitet bin, dass all das, was dann kommt, besser hinbekomme und auch erfolgreicher lernen könne. Und da zeigt sich auch erneut, wir Lehrpersonen haben einen Einfluss darauf, welches Verständnis von Sommerferien herrscht und wie ich Kinder, Familien unterstützen kann, dass sie das auch entsprechend positiv bekommen, ohne dass es in Druck und in Stress ausartet, aber so, dass es in das Gesamtsystem einer Schule hineinwirkt.
Das Kapitel heißt ja Teamspieler statt Einzelkämpfer. Nun fühlen sich viele Lehrkräfte durchaus als Einzelkämpfer und die wollen aber gerne Teamspieler werden. Haben Sie einen Tipp, wie werde ich denn vom Einzelkämpfer zum Teamspieler?
Ich finde, eine wunderbare Idee ist es, und da muss vielleicht die Schulleitung aber vorangehen, im Lehrerzimmer mal aufzuhängen, eine Tafel, wo drauf steht, der Fehler der Woche. Und das sozusagen als Einladung an das ganze Kollegium zu sehen, dass wir die Fehler, die wir tagtäglich im Unterricht machen, und die macht jeder von uns Lehrpersonen, nicht für uns behalten, sondern uns öffnen und sagen, wir haben eine positive Fehlerkultur, das ist mir passiert. Hat jemand von meinen Kolleginnen und Kollegen eine Idee, wie wir das besser machen können? Und dann wird das Kollegium und das Kollegzimmer zu einem dialogischen Raum. Wir sprechen über das, was wir können, was wir nicht können. Und dann werde ich zum Teamspieler. Das heißt, wir müssen solche kleinen Schritte viel stärker implementieren, weil sie das Kollegium öffnen, weg vom Einzelkämpfer hin zum Teamspieler.
Das war Hetti Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht, Teil 4 des Podcasts zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Viada. Vielen Dank, Herr Zierer.
Vielen Dank, Herr Werder.